Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, bir kalenda omede dame da. Moin, çıkar konim.
Okay, Maman. Melinda mal im Jak Podcast aufnehmen, Bukunem.
Uçiyelige Podcast.
Hallo Uchti!
Wow, Bella, bist du 4 Stunden Uchti Puchti da Ramino? Man nimmt vom Çıkar mekona.
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla!
Salam zu einer neuen Folge Hammam Talk. Ich bin Linda und ich weiß nicht, die wievielte Folge jetzt mittlerweile ohne meine bessere Hälfte Uchti Sara ist. Wie ja schon die einen oder anderen mitbekommen haben, ist ja Sara gerade mitten in der Endphase von ihrer Masterarbeit und hat auch noch einen neuen Job, was ich ja mega, mega geil finde. Ich freue mich mega für dich, Sara, auch wenn ich dich langsam echt vermisse. Aber inshallah kommt sie. Ich glaube, Juli ist 11 Abgabetermin und dann. Ja, dann hoffentlich wird es dann wieder Hamami Power zu zweit geben. Aber nichtsdestotrotz macht ja so ein Podcast alleine keinen Spaß und ich habe natürlich wieder Verstärkung geholt und sitze heute virtuell mit Erwa vom Gedankensalat-Podcast. Salam, Erwa, wie geht's dir?
Salam und hi, Dankeschön für die Einladung. Mir geht's super. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Folge.
Und ich mich erst, das heißt, wir haben es auch schon, wir haben nämlich heute, müsst ihr wissen, ein Doppelpack Podcast-Aufnahme gestartet, weil Erwa und ich seit, keine Ahnung, 2 Jahren schon versuchen, diese Folgen aufzunehmen. Einmal ich bei ihrem Gedankensalat-Podcast, den ihr auf jeden Fall auch noch reinhören müsst. Ich werde euch das verlinken. Und zwar kommen die Folge, ich glaube, in 2 Wochen raus, oder? Wann kommt denn die Folge mit mir bei dir raus? Weiß ich gerade gar nicht.
Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, 1.6.
Okay, also das heißt eigentlich vor der Folge, die
Ja.
wir jetzt heute aufnehmen, aber ich werde euch alles verlinken, dann könnt ihr da auf jeden Fall, oder ihr müsst da unbedingt reinhören, zum Thema interkulturelles Dating-Beziehung beziehungsweise interreligiöse Beziehung. Das ist eine sehr, sehr persönliche Folge, die erste persönliche Top-Folge, die ich eigentlich über mich aufnehme. Hört sehr, sehr gerne rein. Und aber vorab für alle, die Erwa noch nicht kennen, kurz zu dir, aber vor allem zu deinem wunderschönen Namen. Du hast mir ja erklärt, dass er ja ne, je nach Auslegung herzige Anmut oder Schönheit bedeuten kann. Jetzt mal an dich gefragt, welcher von den drei Bedeutungen gefällt dir persönlich am besten?
Bergziege, ist doch klar.
Ganz mega geil, weil so eine Bergziege ja auch irgendwie anmutig und schön ist. Also es ist eigentlich ja auch sehr,
Doch.
sehr schön. Eigentlich kann man sehr gut kombinieren.
Hat was. Ich fand's mega lustig, was meine Eltern sich dabei wohl gedacht haben. Ich habe letztens herausgefunden, dass es auch noch heißt, jemanden, der durstigen Menschen Wasser bringt. Fand ich auch
Wow,
richtig toll.
okay.
Also facettenreich, mein
Sehr,
Name.
sehr schön auf jeden Fall. Und ja, du bist 23 Jahre alt, Enkelin von GastarbeiterInnen und Tochter einer ArbeiterInnenfamilie. Aktuell studierst du Health Communication in Bielefeld und in deiner Freizeit betreibst du seit mittlerweile über 2 Jahren Gedankensalat zu unter anderem Themen wie Beziehungen, Mental Health, Reisen, Veganismus, Feminismus, Identität und viel, viel, viel mehr. Eigentlich sehr, sehr viele Schnittmengen zu Hammam Talk. Deswegen glaube ich, bin ich damals auch auf euren oder deinen Podcast aufmerksam geworden. Und du bist der festen Überzeugung, die ich auf jeden Fall auch teile, dass eigentlich jeder von uns einmal in seinem Leben eine Therapie machen sollte. Und das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, es würde wirklich niemandem schaden. Tut auf jeden Fall gut. Und ich glaube, mittlerweile wird das Thema auch viel, viel häufiger thematisiert, gerade auch in solchen tollen, ja, auf solchen tollen Plattformen, von tollen Podcasts wie Gedankensalat, dass man auch offener mit solchen Themen umgeht und dadurch auch andere empowert, vielleicht doch den Schritt zur Therapie zu wagen. Aber das ist jetzt ein,
Das ist das
genau,
Ziel.
das ist auf jeden Fall jetzt ein anderes Thema. Wer weiß, vielleicht machen wir dazu ja auch nochmal eine Folge. Aber heute geht's viel mehr um, ja, eigentlich über dich und deine Arbeit, über Gedankensalat, warum du überhaupt Gedankensalat machst, weil ich zum Beispiel fand es damals, dass ich du hast es ja damals noch nicht alleine gemacht mit der Lehrli, war der damals noch zu zweit. Ich weiß gar nicht mehr, seit wann du es alleine machst. Ich glaube, seit letztem Jahr irgendwann hast du Podcast alleine
Ist
angefangen.
fast genau ein Jahr, genau. Also wir haben 2 Jahre zusammen und vor einem Jahr haben sich schon unsere Wege getrennt. Ich bin seit 3 Jahren, genau, du hast eben zwei gesagt. Das sind schon 3, habe ich
Hi,
gerade
wirklich?
realisiert. Das ist seit
Wow, okay.
2023.
Krass, also 2019 dann. 2019.
Genau, im Februar 2019, 10. Februar, ich weiß es noch genau, das ist unser Gedankensalat-Geburtstag.
Ah ja, voll. Schon krass, schon 3 Jahre, weil das fand ich eben so interessant, als ich euren Gedankensalat-Podcast damals entdeckt habe. Hey, cool, es sind zwei muslimische Frauen, die zu verschiedenen Themen Aufklärungsarbeit betreiben, beziehungsweise sich einfach offen und ehrlich austauschen, wie eben zum Beispiel Veganismus, aber auch Sexualität, Queersein, also Community und vieles mehr. Und ich fand es eben so schön, da ihr ein sehr facettenreicher Podcast seid und ich das als sehr empowernd fand, weil ich zum Beispiel, als ich noch sehr jung war, mir so ein Role Model irgendwie gefehlt hat, weil du kennst es ja, unsere mediale Berichterstattung oder die Klischees, die uns von außen her gerne auferlegt werden, das Bild von die typische muslimische Frau, man, Stichwort, man denkt sofort an Kopftuch, man definiert uns muslimische Frauen sofort über das Kopftuch, über das muslimisch sein, als ob sie ihre ganze Identität nur darauf aufbauen würde. Und das war's schon. Und ich finde es eben so schön, dass bei Gedankensalat ihr die ganze Diversität eigentlich aufzeigt, dass wir als muslimische Frauen aber auch eben queer sein können. Wir können vegan sein, wir können politisch aktiv sein, können, Kampfsport machen, einfach alles, was ja jeder auch machen kann. Aber ich finde, das oder eben alleine als muslimische Frau, ich glaube, ihr hattet ja auch mal eine Folge, ich nehme auf jeden Fall auch noch eine Folge mit auf, mit den Hijabis on Tour, kann das sein?
Toa?
Nicht mit Hijabis on Tour. Ich hatte, glaube ich, mit irgendjemandem eine Podcast-Folge.
Ach so, nee.
Mit die
Hijabis on Tour haben wir leider noch nicht einladen können.
Genau, aber ich glaube, mit irgendjemandem, worum es auch ums Thema Reisen ging. Vielleicht habt ihr das auch in irgendeiner Folge selber bequatscht. Das fand ich zum Beispiel auch ganz cool, dass man auch zeigt, wir können auch allein.
Ich bin ja auch schon viel rumgekommen.
Genau.
Das kann gut sein.
Genau, dass man...
Ich habe so viele Folgen inzwischen, ich verliere langsam den Überblick.
Da kann ich mir nach 3 Jahren...
To be honest.
Das ist dann auch ein bisschen weh. Aber auf jeden Fall, dass man zeigt, okay, wir sind viel mehr als das. Und das wird, ihr macht das dadurch, oder du hast es dadurch viel, viel sichtbarer gemacht und das kann natürlich sehr empowernd sein. Deswegen vorab...
Dankeschön.
Ich danke dir. Vorab vielleicht erstmal generell die Frage, wie ist denn überhaupt die Idee zu Gedankensalat, beziehungsweise wie ist überhaupt der Name entstanden? Warum Gedankensalat?
Das ist eine funny Story tatsächlich, aber ich, bevor ich die erzähle, gehe ich mal kurz auf die Idee dahinter an oder und meine Motivationsgründe so. Du hast es eigentlich gerade auch schon angeschnitten und gesagt, es geht um fehlende Repräsentation und mangelnde Diversität. So vor 3 Jahren, 4 Jahren war es noch schlimmer, als es jetzt noch ist. Es ist immer noch nicht zufriedenstellend, aber ich sehe immer mehr POCs and Women of Color, vor allem in den Medien, genau. Und wir dachten uns einfach, also wir sind ja zu zweit gestartet und wir waren leidenschaftliche Podcast-HörerInnen und die Podcast-Landschaft, also die deutschsprachige vor allem, einfach cis-hetero-weiß und männlich dominiert auch. Und wir waren so, das kann's halt eigentlich nicht sein. Und wir wollten mitreden, es wurde immer nur über uns geredet, so wie man es aus den deutschen Medien halt kennt. Und wir haben dann uns zum Mikro gegriffen und die Stimme, die der liebe Gott uns gegeben hat, eigentlich mal genutzt und alles, was wir im Koffer hatten, so in die Welt hinaus posaunt. Du hast ja ein paar Themen eben schon aufgelistet. Man könnte kurz fassen, so alles, was mich interessiert, darüber rede ich bei Gedankensalat einfach. Egal, ob es jetzt Feminismus ist oder vegan sein oder mein Jahr in Australien als Au-pair, so ist alles dabei und halt immer aus dieser Perspektive, aus meiner Perspektive und ich bin Türkin, Deutsch, Arbeiterkind, bla und Muslima und immer Hijabi gewesen und so Sachen, die meine Erfahrung halt geshaped haben, geformt haben über die Jahre und ich möchte auch in erster Regel so für ein Publikum produzieren, was ähnliche Erfahrungen oder eine ähnliche Lebensrealität auch hat. Also es ist kein Aufklärungsplattform für Whiteys, damit sie herkommen können, um zu verstehen, wie die Türken dann in Deutschland so leben oder so oder ähnliches, sondern ich möchte in erster Linie andere türkische Frauen, Muslimas oder Frauen insgesamt empowern, inspirieren, die Welt zu bereisen, Therapie zu machen oder sich mit generational Trauma auseinanderzusetzen, egal was es ist. Das sind so die großen Fragen, die ich mir stelle, wo ich dann auch im Laufe der letzten 3 Jahre gemerkt habe, die sich viele andere stellen. Genau, und das berede ich dann oft mit GästInnen, die ich so einlade. Ja, und wie ist Gedankensalat der Name an sich entstanden? Wir waren damals auf einem Geburtstag eingeladen und die Idee war so am Brodeln in unseren Köpfen, aber wir hatten keinen Namen und ein Name ist voll wichtig. Es muss so catchy sein, es muss im Ohr bleiben, griffig und es muss was aussagen, Wiedererkennungswert, so viele Sachen. Und wir haben monatelang, glaube ich, drüber nachgedacht. Und dann saßen wir bei diesem Geburtstag Und es gab, kennst du diese riesen Alu-Schüsseln, wo man so gegrilltes und so für große Veranstaltungen Essen so reintut und sowas?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und die Party war halt fast zu Ende, es war so Mitternacht oder so und da gab's noch so voll viel Salat übrig und wir sind immer Gesprächsthema, weil wir vegan sind halt. Das ist ja auch ganz außergewöhnlich, muslimische, vegane Frauen, genau, oh Gott, in welche Kategorie, Schublade packen wir euch? Und die ganze Party wusste, dass wir vegan sind. Und dann war da noch Salat übrig und die waren so, wo sind die Veganer hier? Die können den Salat essen. Und dann saßen wir da vor dieser riesen Schüssel, haben diesen Salat gemampft und noch so waren am Quatschen mit Leuten auf der Party und haben erzählt, wir suchen voll nach Ideen und bla, haben so erklärt, worum es gehen soll. Und da saß ein Typ einfach vor uns, wir haben ihn an dem Abend kennengelernt, schaut auch an Annelabe. Er war so, ja, warum nennt ihr euch denn nicht Gedankensalat? Wow. Also ihr habt voll viele Ideen, Gedanken, ihr esst gerade Salat, das ist so durcheinander von allem, was dabei. Und wir waren so, oh mein wow. Gott, das macht so viel Sinn.
Krass.
Es ist, es lag auf der Hand, ja. Und so ist dann Gedankensalat entstanden.
Richtig, richtig guter Einfall, also so richtig spontan und einfach perfekt getroffen. So
voll.
Salat, eben die Vielfalt an Themen, die oder du halt eben behandelst in deinem Podcast und eben auch darüber Gedanken machst. Wow, ich denke mir jedes Mal, ich bin bewundert, dass wenn jemand so tolle, einfallsreiche Namen findet. Ich finde einfach nie irgendwas. Bei uns war es auch eher so, dass es dann die Mutter von Sarah hatte, die Idee mit dem Namen. Also es ist irgendwie immer einfach. Ich glaube,
ich finde Hammam Talk auch genial einfach.
Danke, danke. Shoutout an Sarahs Mama und Shoutout an den Namensgeber. Ja, dann ich finde, das hast du ja schon gut angesprochen, eben auch Stichwort so untypisch eine vegane Muslima. Was verstehst du denn unter typischer Muslima? Oder gibt es für dich eine typische Muslima, so wie wir sie ja oft von den Klischees her kennen und wie sie uns von außen her eher aufgestempelt werden? Weil du kennst es wahrscheinlich auch, man hört dann immer, ja, aber du bist vegan und muslimisch, wie passt das zusammen?
Also ich bin vieles, das nicht in die Köpfe von anderen Menschen passt. Und ich habe in vielen Räumen schon für Irritation gesagt. Und das sage ich jetzt nicht, weil, boah, ich bin so besonders. Sondern ich will darauf Aufmerksamkeit machen, dass die Definition, in die wir reinpassen sollen als muslimische Frau, sehr, sehr eng gestrickt ist einfach. Also man versucht uns in einen, ja, uns so kleine, enge Rahmenbedingungen zu geben, wo wir dann von zwei Optionen gefühlt herauspicken dürfen, um uns in Schubladen zu stecken, um es ja in den Medien so vereinfacht darzustellen. Aber wie alle anderen Menschen in dieser Gesellschaft sind auch muslimische Frauen facettenreich, divers und so komplexe Wesen, so wie alle anderen, und wird es halt oft abgesprochen. Das hat viel mit Sexismus zu tun, das hat viel mit Rassismus zu tun. Und ich habe lange auch daran geglaubt, weil es halt das einzige Bild ist, was uns vorgesetzt wird, so. Und musste dann für mich selber aber erkennen, so in den letzten Jahren, und verlernen und dann wieder erlernen, dass es so etwas nicht gibt, wie die muslimische Frau. Weil ich selber passt halt gar nicht da rein. Und ich dachte die ganze Zeit, irgendwas ist falsch mit mir. So, ich bin vegan, kann nicht, also es geht nicht mit meiner Religion. Leute haben echt gesagt, das ist haram, ist kein Fleisch zu essen. Ich bin Hijabi, aber trage einen Turban, das passt irgendwie auch nicht. Ich bin Türkin und habe die ganze Welt bereist, es passt irgendwie auch nicht. Ich bin Muslima, aber voll feministisch, passt irgendwie auch nicht. Also es war die ganze Zeit anscheinend so paradox, bis ich dann realisiert habe, ey, keiner kann dir vorgeben, wer du zu sein hast, oder keiner kann dir das absprechen, irgendein Teil deiner Identität. Du darfst für dich selber definieren. Du hast das Recht, du hast den Anspruch, du darfst dir die Freiheit nehmen, selber für dich zu definieren, wer du bist, und abgesehen von diesen ganzen Labels, wer du sein möchtest. Also von diesem engstirnigen, Muslime haben so und so zu sein, Frauen haben so und so zu sein, Hijabis haben so und so zu sein, diese ganzen Labels, davon muss man sich mal frei machen und einfach sich selbst sein, kann man das so sagen?
Ja.
Jetzt unabhängig davon, in welchen Kontexten, Räumen und ich mich bewege, einfach mal zu sagen, ich bin so einfach so, weil ich so bin, nicht weil ich Hijabi bin, nicht weil ich Muslima bin, sondern einfach, weil ich Erdewa bin.
Ja.
Und ja, das kann Irritationen in manchen Köpfen auslösen, es kann für manche paradox sein, aber das ist dann deren Problem. Die sollen sich mit deren Vorurteilen auseinandersetzen, weil gibt es, und ich bin nicht die Einzige, du bist ja genauso, und ich kenne hunderte andere Frauen, die genauso sind und die nicht mehr in diese Klischees reinpassen. Und ich finde es so toll zu sehen, wie Frauen ihre Stimme nutzen, um aufzuzeigen, wir sind voll unterschiedlich und das ist ein Reichtum einfach, der da drin liegt. Und wir haben alle so tolle Interessen und verfolgen das, unabhängig davon, was die Gesellschaft uns vorgibt, was wir dürfen oder wer wir sein sollten.
Das ist ein sehr, sehr schön gesagt. Das ist ein Reichtum, das ist immer echt eine, ja, einfach diese Vielfalt einfach zu anderen zu erkennen, dass man auch wahnsinnig viel voneinander lernen kann, um auch seine eigenen.
Richtig.
Hat ja jeder von uns diese eigenen Klischees, die man, oder auch Stereotype, die man dann auch im Kopf hat. Ich weiß das am Anfang auch immer so, wow, okay, voll. Es gibt noch mehr von meiner Sorte, sage ich jetzt mal, oder ich bin nicht die Einzige. Und das ist ja auch, dank an Social Media, hat er zwar auch seine Vor- und Nachteile, aber dadurch sieht man, hat man viel mehr Sichtbarkeit geschaffen, dass man sieht, okay, durch den Austausch. Ja. Und das ist natürlich auch sehr empowernd. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du dadurch natürlich auch ein Vorbild oder eben so ein Role Model für viele muslimische Frauen. Ich weiß nicht, hast du da so ein Feedback oder was, wie reagiert deine Community darauf?
Voll. Erstmal Dankeschön. Und ich finde, Social Media wird oft so verteufelt und ich kann das richtig gut nachvollziehen, weil es ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, sagt man das so.
Ja.
Und es kann auch zu viel Schlechtem führen, es hat viel mit mentaler Gesundheit, Selbstwertgefühl und so, wenn man immer perfekte Bilder sieht. Aber für mich persönlich war Social Media so eine Rettung, weil ich über das, was ich hier in meinem Umfeld kannte, mal über den Horizont rausblicken konnte. Also neben dem Reisen hat mir das super geholfen, zu sehen, was es da draußen in der Welt noch alles gibt. So Frauen, die Gynäkologinnen sind, muslimisch und über Aufklärung reden, aufzeigen, dass es sowas wie Jungfrauenhäutchen nicht gibt. So richtig empowernde Sachen. Ich meine, und das hat mich inspiriert. Und dazu auch ermutigt, selbst so meinen Weg zu gehen. Und ich krieg auch voll süße Nachrichten, so egal was es ist, so Edwa, ich habe mich schon getraut, meine Haare zu schneiden, weil du auch so kurze Haare hast und ich dachte, Frauen können das nicht. Irgendwie, Edwa, ich habe mich getraut, zur Therapie zu gehen, weil du sprichst so offen darüber, dankeschön. Oder Edwa, ich habe meinen deutschen Freunden gesagt, sie sollen aufhören mit diesen Kommentaren, weil du hast mir aufgezeigt, das ist Rassismus und Diskriminierung und das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und sowas motiviert einen richtig einfach, weiterzumachen, egal wie hart und nervig und zeitintensiv und anstrengend das ist manchmal. Es ist ja auch Aktivismus und er wird nicht entlohnt, also ich werde nicht dafür bezahlt.
Noch nicht.
Aber zu sehen, dass es Frauen erreicht, nee, noch nicht. Was es Frauen erreicht, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihren eigenen Weg zu gehen, selbstbestimmt, das ist einfach das Beste.
Ja, voll. Es ist, wie du sagst, man hat manchmal echt so Tage, vor allem auch gar nicht Community, ist ja manchmal dazu auch sehr undankbar. Es ist ja gerade in dieser Wokeness-Bubble manchmal nicht so einfach, auch immer korrekt zu sein. Mhm. Ich meine, sobald du einen Fehler machst, dann bist du manchmal dafür irgendwie, keine Ahnung, kritisiert. Und dann rackst du dich, ja, Cancel Culture. Und dann, wie du sagst, man wird dafür auch nicht bezahlt. Wir machen es halt, weil wir auch andere unterstützen wollen oder empowern wollen, weil wir es halt selber vielleicht einfach nicht, weil wir es einfach nicht hatten. Und wenn du eben solchen so tolles Feedback hast, dann weißt du auch, wofür du es machst und dass es auch richtig ist und du auf einem guten Weg bist.
Ja.
Und natürlich hast du immer irgendwelche Leute, die sagen, hey, das ist totaler Unfug. Und wie ist es dann in deinem eigenen Umfeld, also dann dein engsten Umfeld? Wie reagieren die denn dann auch? Also was sagen die dazu?
Also meine Family war am Anfang ganz kritisch. Die waren so, ja, wer soll dir denn zuhören? Und ich kann es voll verstehen, es ist berechtigt. Ich war halt irgendein Mädchen, so was einfach sich dazu entschieden hat, einen Podcast zu starten. Und dann hat sich ist irgendwie so gut angekommen, auch in der Community. Wir haben so viel Zuspruch erfahren und Nachrichten bekommen und tolle Gäste und Gästinnen einladen dürfen. Und jetzt habe ich auch den vollen Support und die Leute aus meiner Familie feiern das. Zum größten Teil, mein Baba ist mein größter Kritiker, sage ich immer gerne, kommt und hat eine ganz andere Weltanschauung als ich. Und ist dann immer so bei Themen, was war das mit Marcolin Guri, wo wir über trans sein, muslimisch sein gesprochen haben. Und er ist dann immer so, ja, Kızım, das heißt so meine Tochter, musst du denn öffentlich über solche Themen reden? Auch so Sexualität mit dem mit der Esoteriker, wie heißt
Alirandur.
Alirandur, genau. Ja. Das ist ja so, ja, das ist doch Privatsache und so. Und musst du das so öffentlich da Stellung beziehen und so, kannst du das nicht privat. Ich bin so, nein, Papa, kann ich nicht. Das ist genau das, was jahrelang gemacht wurde und Wissen ist Macht. Und ich hätte mir damals so sehr gewünscht, dass irgendjemand darüber geredet hätte. Ich als Türkin wurde gemobbt, weil ich in der 7. Klasse Beinhaare hatte. Mhm. Und ich habe mich wie ein Alien gefühlt. Ja, so, niemand hat mir gesagt, das ist voll normal so. Und ich musste mich 5 Jahre vorher anfangen zu rasieren als meine Mitschülerin. So, oder so, so banale Sachen so. Ja, und einfach dieses Gefühl zu vermitteln, es gibt kein Normal. Alles ist normal. Es ist auch nichts peinlich. Man macht es peinlich, indem man das so tabuisiert vielleicht. Aber warum kann man nicht über so Sexualität reden? Das ist doch auch ein Teil des Lebens. Warum kann man nicht so Sexualkunde sozusagen betreiben über den Podcast und aufklären über so wichtige Sachen, die mir niemand damals erzählt hat? Vielleicht wäre ich gar nicht in der Schule ausgelaufen, als ich meine ersten Tage hatte, so das erste Mal. Und Edward tut sich nur so eine Slip-Einlage rein, weil sie denkt, Gott, ja, das reicht.
Aber wenigstens hattest du eine Slip-Einlage. Ich hatte nur ein Klopapier.
Oh mein Gott, obwohl ich mir denke, ich will nicht, dass meiner kleinen Schwester sowas passiert. Und ich rede mit ihr über alles, egal was sie mich fragt, weil ich möchte, dass sie genau weiß und Bescheid weiß über ihren Körper, über ihre Behinderung, über ihr Aussehen, über ihre Herkunft, egal was es ist, so. Über alles kann man reden und ich finde, es muss gar nichts tabuisiert werden. Außer man möchte natürlich nicht, das steht einem natürlich auch frei, ne? Aber Gedankensalat ist so dafür da. Und ich glaube, Baba versteht inzwischen so die Idee dahinter. Und ich erfahre auch ganz viel Zuspruch so aus meinen eigenen Reihen. Natürlich auch viel Kritik, aber mit konstruktiver Kritik nehme ich gerne an und anderen blockiere ich einfach.
Ja, ist auch das Beste, so, was man machen kann. Also einfach sich selbst treu sein und man wird es sowieso nicht jedem recht machen. Und ich glaube, wenn du dann dem konform bist und dann bist du auf dem richtigen Weg und es kommt dann auch immer irgendwie, du sagst, das gute Feedback, was du erhältst, das empowert einen und motiviert auch einen weiterzumachen. Ja. Und was ich auch so witzig finde, ich weiß nicht, ob dir das auch schon ein paar Mal passiert ist, aber ich kenne das zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, weil man eben nicht in dieses typische Klischeebild von die Muslima reinpasst, dass man auch, dass ich auch oft dann immer so Hipster-Muslima genannt wurde oder werde. Vor allem aus meiner eigenen Community, wenn ich dann irgendwie hier in Berlin eine Sonnenallee Baklava einkaufen gehe und dann, keine Ahnung, dann aber irgendwie mal fragen, ob es irgendwas Veganes gibt oder irgendwie, dann guckt er mich erstmal so mit großen Augen an und denkt wahrscheinlich auch nicht schon wieder so eine Hipster-Muslime nach dem Motto. Und hat mir auch mal eine Freundin gesagt, ja, Linda, du bist keine richtige Kanak. Du bist eigentlich so eine Hipster-Kanakin. So. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst. Oder?
Doch, voll. Ich passe nirgendwo richtig rein. Also das ist voll der Identitätsstruggle. Man ist weder deutsch noch irgendwie richtig Türkin. Wenn man in der Heimat ist, ist man die Deutsche. Wenn man hier ist, ist man die Ausländerin. Inzwischen ohne Kopftuch werde ich, glaube ich, oft auch als weiß gelesen, weil ich auch so einen Hipster-Vibe habe. Und die sind dann, wenn ich dann beim Türken bin und so, ja, teşekkür ederim abim, dann guckt er so, was hast du gerade gesagt? Hast du gerade Türkisch übrig? Ich so, ja, ich bin Türkin. Und dann sind die auch immer richtig baff. Fand ich am Anfang ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Es wurde mir beides auch mehrmals abgesprochen von Leuten, wo ich mir denke, hallo, ihr müsst doch den Struggle verstehen. Ja, es ist halt so, ich bin einfach so, ob ihr damit umgehen könnt oder nicht. Ich bin für mich deutsch, ich bin auch türkisch. So, und wer definiert das? Ich definiere das für mich. Aber es ist natürlich, ja, manchmal schon, es wäre einfach einfacher, wenn ich so in diese Schublade reinpassen würde, denke ich mir.
Ja, es ist so, sind Menschen leider halt gestrickt. Das ist natürlich einfacher, wenn man alle in Schubladen packen kann, weil es anders wäre sonst zu kompliziert. Aber gerade so, wie du sagst, so eine Community ist es dann immer so schade, wenn man dann merkt, okay, man wird dann auch innerhalb der Community nicht so wirklich akzeptiert, weil man auch in deren Bild natürlich, also nicht nur in das Bild der Deutschen, sondern auch in das Bild der eigenen Community nicht passt, sondern ist man eben so stuck zwischen zwei Kulturen.
Ja.
Aber ja, das ist...
Also mir wurde auch schon so gesagt, boah, du bist ja eine richtig coole Türkin und ich hatte noch nie eine muslimische Freundin, du bist meine erste, habe ich ja gar nicht mit gerechnet und wenn ich in der Moschee bin, behandeln die mich so, als wäre ich nicht dort aufgewachsen. Und das ist strange manchmal. Man fühlt sich immer, also ich fühle mich immer ein bisschen so wie so ein Alien, egal wo ich bin. Aber irgendwann lernt man auch damit umzugehen. Ich meine, das ist das, was mich ausmacht. Am Ende des Tages werde ich mich nicht dafür irgendwie verändern. Ich werde nicht aufhören, vegan zu sein, nur damit ich als Muslima irgendwie mehr akzeptiert werde oder so. Das macht für mich auch keinen Sinn.
Ja, das stimmt. Aber geht es, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber durch deine Arbeit mit dem Gedankensalat, hast du das Gefühl, also machst du das vielleicht auch, weil das natürlich auch Themen sind, die du vielleicht eben selber deiner eigenen Kindheit oder eben, weil du selber keine Role Models hattest, mit denen du dich darüber austauschen konntest, was dir dann einfach dann gefehlt hat und du dann eben nicht wusstest, okay, was ist, was gehört sich oder was kann ich machen oder ich bin eben, ich fühle mich wie ein Alien, so wie du gesagt hast, dass vielleicht auch irgendwo eine Art Therapie oder Heilung für dich selber ist, weil vielleicht dadurch deine Arbeit dir damit dabei hilft, es auch irgendwie zu thematisieren und ja, zu reflektieren.
Ja, du glaubst es nicht, ich hatte gerade genau diese zwei Wörter im Echt? Kopf, Therapie und Heilung. Wow. Ich wollte genau das sagen, als du die Frage formuliert hast, weil ich gehe auch so zur Therapie, aber Gedankensalat ist nochmal eine andere Form der Therapie für mich und ich habe wirklich so viel Heilung dadurch erfahren, dass ich mich mit Leuten darüber austauschen konnte, die ähnliche Erfahrungen machen und es ist auch irgendwo so ein Community-Projekt geworden. Ich stehe viel im Austausch mit meinen Zuhörerinnen über Instagram, kriege ich halt Nachrichten, ich frage nach, welche Themen wollt ihr hören und dann kriege ich auch ein Feedback und diese Folge mit, weiß ich nicht, Aladin Elmar Falani hat mir geholfen, weil in der Schule erfahre ich auch solche Situationen. Jetzt weiß ich, das ist ein strukturelles Ding und bla bla bla. Und es sind so oft Fragen, die ich mir auch als junges Mädchen so gestellt habe, wo ich mir viele Sachen einfach nicht erklären konnte oder wo ich nicht so ein Finger, also wo ich nicht genau sagen konnte, das und das ist es und daran liegt es und immer den Fehler eher bei mir gesucht habe, statt in meinem Umfeld zu gucken, was ja gar nicht für mich gemacht ist sozusagen, also egal in welcher Hinsicht so, ja, und dann zu realisieren, ich bin gar nicht falsch, sondern mein Umfeld ist es sozusagen, weil sie versuchen, mich in diese Dings zu stecken, in diese Schubladen, weil sie nur ja mich als Putzfrau vorgesehen haben. Und jetzt, wo ich aber irgendwie Lehrerin werden will, geht das nicht mit Kopftuch, aber Putzfrau kann ich sein mit Kopftuch. So, und dass das Problem in den Köpfen der anderen liegt sozusagen, dass gesellschaftlich auch natürlich irgendwo kreiert wird, dieses Bild von der muslimischen Frau. Und das muss man aufbröseln. Es dauert noch jahrelang, glaube ich, bis so die Mehrheitsgesellschaft da ankommt. Wir stecken ja nicht nur türkische oder muslimische Frauen in Schubladen, sondern jede Minderheit, ja. So, sag ich mal. Aber ja, es ist ein langer Kampf und ich versuche so irgendwie meinen Teil dazu beizutragen, dass wir von so patriarchalen Bildern wegkommen, sexistischen, rassistischen, antimuslimischen und dass wir einfach alle sein können. Das ist das Ziel.
Ja, das ist wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Ich meine, wie du sagst, es ist ein langer Weg und manchmal bin ich auch so ein bisschen pessimistisch und denke mir, ja, okay, ob sich das jemals... Also ich glaube, es wäre sehr naiv zu glauben, zu denken, dass wir ein Leben ohne Rassismus und Ungerechtigkeiten führen werden. Das ist leider, ich glaube, es ist so Teil uns Mensch sein irgendwie schon immer gewesen, aber es wird auf jeden Fall besser, auch Aladin Elmar Falani in seinem neuen Buch Wozu Rassismus thematisiert das ja auch, dass es ja im Gegensatz zu hunderten von Jahren da auch Rassismus auch weniger wird, auch wenn wir vielleicht, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich meine mal, erst durch Social Media das Gefühl hat, es wird wieder mehr, aber wahrscheinlich, weil wir es dadurch einfach sichtbarer machen und auch öffentlich darüber diskutieren und einfach mittlerweile kann ja jeder nimmt irgendwas auf, sobald irgendwas passiert und lädt es auf Instagram hoch, also du kriegst es viel häufiger mit und hast das Gefühl, es passiert immer noch und es passiert natürlich immer noch, nun jetzt kannst du schneller darauf reagieren, jetzt wird vielleicht schnell eine Konsequenz rausgezogen oder jemand wird gecancelt oder was auch immer. Ich meine, ich finde es ja super schön, dass Social Media vorne sagt, es ist so Fluch und Segen gleichzeitig, aber das Schöne ist, dass wir dadurch viel mehr Sichtbarkeit schaffen und uns gegenseitig empowern können und eben Klischees aufbrechen können und gerade auch so Stichwort, was du ja vorhin gemeint hast mit, keine Ahnung, dass wir uns früher schon viel, viel früher die Beine rasiert haben, weil es unangenehm war und dann, du hattest ja auch die Folge mit, ich habe ihren Namen vergessen, wo es um Thema Körperbehaarung ging. Wie hieß sie denn noch?
Ach, mit Janelle Ataman.
Genau, fand ich auch super, super schön. Leute, ihr müsst auf jeden Fall reinhören. Eine sehr schöne Folge. Ich musste auch ein paar Mal gut lachen. Also sie ist auch sehr, sehr sympathisch. Auch zu einfach so dieses Thema Body Positivity. Ich finde es auch manchmal so ein bisschen schwierig. Ich weiß, ob es dir auch so geht. Auf der einen Seite finde ich es super schön, dass eben dieses Body Positivity, die nach außen gelebt wird, so, hey, scheiß drauf, ob du Schwangerschaftsstreifen hast, ob du ein paar Kilo mehr drauf hast, ob du deine Beine nicht rasierst. Das ist völlig natürlich. Aber steh einfach zu deinem Körper, was ja auch vollkommen richtig ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es wird teilweise noch zu wenig behandelt, dass wir aber auch, es ist auch voll okay, ist nicht zu seinem Körper zu stehen. Weißt du, was ich meine? Dass man dann, entweder du versuchst es zu kaschieren eben, du versuchst nach außen dieses perfekte Bild zu bilden, dass du einen perfekten Körper hast, super geschminkt bist, komplett rasiert bist. Oder das Gegenteil, scheiß drauf, ich zeig mich mit meiner Menstruation. Aber mir fehlt manchmal so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist manchmal so ein Extrem von der einen Seite oder an die andere Seite. Mir fehlt manchmal auch, dass man zeigt, hey, ich fühle mich aber eigentlich total scheiße gerade in meinem Körper und eigentlich fühle mich auch super unwohl. Und das wäre vielleicht auch okay, wenn ich das eigentlich auch nach außen zeige. Also ich habe schon das Gefühl, es ist manchmal so ein, es gibt dann schon so ein paar Accounts oder so eine Richtung, dass man auch mal sich zeigt, wenn es einem nicht so gut geht. Aber ich habe das Gefühl, es sind mal so beide Extreme auf Social Media. Entweder ein bisschen diese Fake-Welt, so diese Beauty-Standards, oder steh komplett zu dir. Und vielleicht will ich eigentlich auch nicht mit mir machen. Ich weiß nicht, wie du dazu denkst oder ob das vielleicht auch so ein Thema ist in deiner Community oder so.
Ist voll der interessante Gedanke und seit so ein paar Jahren oder Monaten gibt es auch so eine neue Bewegung, die nennt sich Body Neutrality.
Ja.
Und das ist der Ansatz, dass man einfach den Körper als Körper wahrnimmt und ihm keinen Wert zuschreibt. Ja. Also dieses extrem Positive, du musst deinen Körper lieben unter allen Umständen.
Genau.
Das erzeugt auch richtig viel Druck einfach. Und wie du das gerade gesagt hast, ich bin nicht fein jeden Tag mit meinem Körper. Manchmal fuckt mich das so hart ab, dass meine Haare so dunkel sind und dass ich nach zwei Tagen wieder wie so ein Äffchen aussehe. So und meine, das ist, dann muss ich das auch nicht feiern. Ja. Weißt du, dann verfluche ich auch mal meine Vorfahren dafür, dass sie mir diese Gene gegeben haben. Und ich bin so, Baba, warum? Sondern man darf auch mal so pissig sein auf seinen eigenen Körper. Man muss nicht vortäuschen irgendwie. Das ist natürlich auch voll toxisch dann. So, ja, ich lebe meinen Körper mit all seinen Dehnungsstreifen. Ich lebe mit meinem Rollen, Speckrollen und ich lebe mit der Zellulite und ich liebe meine Körpergröße und ich liebe meine Arme. Nein, also ist es auch richtig realitätsfern einfach.
Ja, genau, das meinte
ich. Das sind so zwei Extreme. Ich finde die Bewegung, die Body Positivity Bewegung an sich ganz gut, weil sie halt sehr stark gegen dieses Fake und Size 32 und so ankommt. Aber ich glaube, langfristig das Ziel ist es eher einfach, den Körper als so neutral wahrzunehmen, weder irgendwie das zu kommentieren, dass es gut aussieht, schlecht aussieht. Man ist halt einfach in diesem Körper, das ist das, wo man arbeitet und ich so gar nicht davon, irgendwas abhängig zu machen, sondern es nur als Instrument oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Weil so, was ist denn die andere Option, mich da ständig dafür fertig zu machen, dass ich überall Haare habe oder einfach das hinzunehmen und keine Gedanken darüber zu machen? Und ich mache mir lieber dann keine Gedanken darüber, die meiste Zeit. Wie gesagt, ich habe auch Tage, wo ich das verfluche. Ich hatte auch mal schwere Akne, das hat mich sehr fertig gemacht. So, dann wollte ich gar nicht rausgehen. Und das ist auch okay, wenn man da nicht rausgehen will, weil das auch voll anstrengend ist. So, aber ich habe auch mal keine Lust, meine Beinehaare zu rasieren, wenn sie mal nur 2 Millimeter sind oder so, dann gehe ich auch so raus, dann kriege ich halt einen komischen Blick. Es gibt Tage, das kann ich dann ab. Es gibt aber Tage, da kann ich das nicht ab. Ne?
Ja, das.
So, und das ganze Spektrum ist in Ordnung. Das, ich glaube, man muss sich das auch erlauben.
Voll, das ist aber ein gutes Stichwort. Das muss ich mal googeln. Body Neutrality oder so. Das finde ich auch sehr eben so ein bisschen dieses Mittelmaß, weil ich weiß nicht, ob es ja auch so ähnlich geht mit Gedankensalat, aber also ich selber zum Beispiel ertappe ich auch mal wieder durch meine Arbeit am Mom Talk, dass man, weil man auch viel Aufklärungsarbeit oder Themen behandelt, die natürlich auch sehr, manchmal auch sehr negativ sind, eben wie Rassismus, Diskriminierung und so weiter. Und man hat dann, ist dann für sich in seinem Kopf, ja dann, man denkt, man ist immer sehr woke, aber man ist immer nie woke genug, immer je nachdem, welchem Setting du dich befindest, gibt immer welche, die sind woke oder du bist dann eben. Genau, das ist, dass man dann selber dazu neigt, dass man dann eben selber dieses andere Extrem schwappt, dass man dann auch manchmal sich schwer tut, auch in seinem eigenen privaten Umfeld auch andere Meinungen zuzulassen, auch wenn man zwar nach außen hin sich natürlich verkauft, wir müssen alle miteinander reden und Dialog ist das A und O, ist ja auch so, aber ich ertappe mich zum Beispiel dabei, dass ich dann merke, wie verbissen ich da manchmal bin, weil ich so auf meiner Hamam-Talk-Mission bin und es muss gerecht sein und nein, sobald Rassismus irgendwo ich nur einen Anflug von Rassismus verspüre, dann ciao, dass man manchmal dadurch sich selber den Dialog versperrt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit Gedanken, ob du das bei dir auch beobachtest oder ähnliche Erfahrungen hast sammeln können.
Das ist halt so, weil man in einer Bubble unterwegs ist, glaube ich. So erkläre ich mir das. Und meine Bubble ist, sie ist voll links, voll queer ally, voll bunt, voll divers, also antirassistisch, feministisch, alles, was du dir dazu so denken kannst. Und wenn ich zu viel in meiner Bubble unterwegs bin, vergesse ich manchmal, dass auch Menschen außerhalb dieser Bubble existieren. Und ich betreibe gerne Aktivismus, aber nicht nur. Vor allem, wenn ich keine Ressourcen und Zeit dafür habe, ist es nicht mein Auftrag, jeden Menschen auf dieser Welt aufzuklären. Ja. Vor allem Menschen, die nicht aufgeklärt werden wollen. Da verschwende ich gar nicht meine Ressourcen und Zeit dran. Und lasse dann Sachen auch manchmal stehen, auch wenn ich nicht damit fein bin, wenn ich dieser Aussage nicht zustimme. Und da, ja, natürlich, man muss aufeinander zugehen, den Dialog fördern, austauschen, Kommunikation, Dialog, so alles, aber ich kann das nicht 24/7 machen. Möchte ich auch nicht, das möchte, glaube ich, niemand. Und genau, deswegen, wenn ich die Kraft habe, dann mache ich sowas und höre mir das auch an und dann sagt dann meine Argumente. Und wenn nicht, dann so bin ich mit meinen Leuten und ich weiß, so safer space und ich kann hier so, muss nicht auf Konfrontation, muss nicht aufklären. Und genau, das ist so das Mittelding, wie ich das mache. Aber ja, es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben. Es werden niemals werden alle die gleiche Ansicht haben. Und das ist doch auch eigentlich was Schönes, solange nichts Menschenverachtendes dabei ist. So, so mit Leuten, die die AfD wählen, reden. Das ist schon Hopf und Malz verloren.
Absolut.
Gibt's auch Leute, die da noch den Dialog suchen. Ich finde das komplett unnötig für mich persönlich. Aber ja, genau, mit allem anderen lasse ich mich eigentlich gerne drauf ein. Außer einmal kam so ein Achi zu uns in die Kommentare und war so, ihr seid verloren in dieser Dunja und ich wollte euch nur recht leiten mit meiner Nasiha, weil das ist Gottes Befehl und ich bin euer Bruder im Glauben und ihr seid meine Schwestern im Glauben, und aber ihr werdet in der Hölle brennen. Und ich war so,
wow,
blockieren,
ja,
löschen,
auf
blockieren.
Auf jeden Fall, es ist eigentlich, wie sagst du, da ist auch Hopf und Malz verloren, das ist auch das andere Extrem. Aber hast du dann öfter so aus der eigenen Community dann eher so, sag ich jetzt mal, die Kritik oder vielleicht irgendwie Shitstorm, oder ist das so komplett unterschiedlich? Wie ist das bei dir? Kannst du das beobachten?
In meiner eigenen Community, meinst du so Gedankensalat? Bei
genau, so gerade jetzt sag jetzt mal so die eigene muslimische Gemeinde. Ich meine, du behandelst natürlich auch Themen, die natürlich eher tabuisiert werden in unserer Gesellschaft, irgendwie zum Beispiel Sexualität. Das sind auch immer, ich meine, wie bei Haram Talk, wir haben ja diese Special Edition Haram Talk, wo wir eben auch über sowas quatschen, wo ich auch immer darauf warte, dass dann irgendwie der erste Achi oder Uchti kommt und sagt, ja, du bist verloren, so. Oder, ich meine, toi, 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 bisher war noch nie was Schlimmeres. Ich meine, man weiß ja nie, mit wem man das mal so nach außen zu tun hat, und man versucht ja trotzdem ein bisschen das Private nicht so sehr preiszugeben. Aber würdest du sagen, du hast es eher aus den eigenen Reihen, sag ich jetzt mal, oder eher aus der weißen Community, die dann natürlich dann generell sagen, ja, bla, 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 Rassismus, das haben wir ja nicht. Oder ist das unterschiedlich?
Tatsächlich aus der weißen Community gar keine Kritik. Kritik, wenn, dann aus eigenen Reihen. Und ich sage eigene Reihen nicht im Sinne von, ich sehe die als meine Brüder und Schwester, weil wer sich queerphob oder queerfeindlich äußert in meiner Kommentarleiste, der wird einfach gelöscht und blockiert. Den sehe ich nicht aus, also das ist keiner von, mit dem ich mich zusammentun würde in eine Gruppe. Und da kommen dann immer noch tatsächlich so ganz alte, von zu ganz alten Beiträgen, wo wir so Statements wie queer und muslimisch sein, es geht, es ist in Ordnung, das ist gut. Wir kommen so, oh nein, das geht nicht. Dann werden random Koranverse zitiert und so. Und ich denke mir so, nee, einfach nein. Geh bitte dich weiter, aber hör auf, hier Negativität und falsche Informationen und Queerfeindlichkeit zu verbreiten. Aber das ist tatsächlich auch so das einzige Thema, was auf so viel Kritik in Anführungszeichen stößt. Alles andere, also auch klopf, 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 haben wir noch nicht. Ich bin auch, glaube ich, in einer sehr coolen Bubble unterwegs. Mein Konto erreicht immer gleichgesinnte Menschen. Habe ich noch nicht so richtigen Shitstorm, oder ich wurde auch nicht gecancelt, oder also weder aus welcher Gruppe auch immer. Ist mir jetzt bis jetzt erspart geblieben, Gott sei Dank.
Alhamdulillah. Inshallah bleibt es auch so. Also heute toll. Toi. Du studierst ja auch Health Communication, war das? Health Communication, sogar das Social Media. Ich meine, wir sind ja sehr viel auf Social Media unterwegs, und das kann natürlich auch super, super toxisch auch sein, anstrengend. Wie schaffst du das für dich, deinen oder zwischen so eine Balance oder so eine gesunde Balance zwischen dem Social Media Aktivismus, aber auch dem privaten Leben zu managen?
Also ich muss sagen, ich schaffe das meistens nicht so gut, aber ich arbeite dran. Ich habe als Studentin, also an erster Stelle bin ich immer Studentin und mein Abschluss jetzt, ich bin im 8. Semester und schreibe meine Bachelorarbeit. Inshallah bin ich dann bald fertig, das ist immer meine erste Priorität. Und egal wie sehr ich Gedankensalat liebe, muss ich mich auch selbst immer wieder daran erinnern, dass es ein Hobby von mir ist, dass ich das so in meiner Freizeit mache und sehr viel da rein investiere, aber dass niemals mein Studium zum Beispiel darunter leiden darf. Ich arbeite auch nebenbei und so. Das sind so Sachen, das sind meine Verpflichtungen, die ich habe im Leben. Und Gedankensalat ist dann sozusagen immer mein Spaß, mein Outlet, meine Freizeit, mein Hobby. Und dann muss ich halt gucken. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich vernachlässige Gedankensalat und werde dem Ganzen nicht gerecht. Und ich liebe die Vision, ich liebe die Idee, ich liebe das Projekt einfach so sehr, dass ich an mich selbst so richtig hohe Erwartungen stelle. Und ich bin so, ja, ich muss das posten, hier veröffentlichen und eine Folge mit dem. Und dabei voll vergesse, wie zeitintensiv das auch ist. Und dann muss ich mich selbst so manchmal runterholen und sagen so, hey Erwa, ist voll nice, dass du so dafür brennst, aber das ist gerade nicht Prio 1 und deine Erwartungen sind nicht nur realitätsfern, sondern sind auch einfach unmöglich zu machen. So, du kannst nicht Fulltime Social Media Manager, ich mache ja alles alleine bei Gedankensalat, das ist eine One-Woman-Show du weißt ja, wie das ist und es ist viel und ich schaff das nicht und ich war lange Zeit auch, piss ich dann auf mich selber, weil ich dachte, boah, du hast dir vorgenommen, jeden Tag was zu posten, hast wieder nicht geschafft, was ist das und so. Aber ich musste für mich lernen, den Druck da rauszunehmen, weil mich das nur frustriert hat. Es hat ja trotzdem zu keinem Ergebnis geführt. Ich war nur schlecht gelaunt und sauer auf mich selber. Und das führt ja zu nichts. Und deswegen mache ich das jetzt so nach meinem Bauchgefühl, womit ich mich wohlfühle, so gut ich halt eben kann. Ich habe da auch viele so familiäre Schicksalsschläge und so gehabt in den letzten 3 Jahren. Und da steht dann halt Gedankensalat eher an letzter Stelle als an erster, so leid es mir auch tut. Aber ich bin einfach, versuche damit dann zufrieden zu sein, weil ich gebe mein Bestes und mit dem Wissen sozusagen, wenn ich mich daran erinnere, dann ist es gut für mich so. Mehr muss ich nicht leisten.
Ja, vor allem.
Das bin ich auch niemandem schuldig. Weißt du, was ich meine? Dass man sich immer so selbst wachrüttelt.
Ja, absolut. Da bin ich voll bei dir. Vor allem, wenn du selber es dir selber nicht gut geht und du selber nicht positiv bist oder positive Energie schöpfen kannst, dann kannst du auch gar nicht aktivistisch unterwegs sein. Das habe ich auch immer sehr oft lernen müssen. Mhm. Und ich verstehe das auch total. Es ist natürlich noch ein viel, viel größeres Struggle, wenn man alles alleine machen muss. Und Leute, wenn ihr auch denkt, so Gedankensalat oder Hammam Talk, das ist so easy peasy, ein bisschen Social Media Content vorzubereiten. Nope. Es ist wirklich viel mehr Arbeit, als man denkt. Vor allem, wir machen ja beide noch jeweils einen Podcast. Es ist ja nicht nur Instagram. Ich meine, es wäre dann vielleicht noch ein bisschen chilliger. Aber du willst ja natürlich dann auch einen guten Content liefern. Und du willst ja dann irgendwie auch noch Community-Management betreiben und die Nachrichten beantworten und. Und ich glaube, man muss dann natürlich dann auf sich aufpassen, dass man das nicht zu sehr auch in ein privates Umfeld mitnimmt. Weil ich manchmal dann auch merke, wie ich dann manchmal, wenn ich... Also mittlerweile klappt das ganz gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber früher, ich war da manchmal auch, wenn ich Freundinnen getroffen habe, ich habe gemerkt, dass ich ständig aufs Handy geguckt habe und die sind, oh fuck, ich muss noch schnell eine Story machen und oh Gott, dass man, glaube ich, wenn man sich so nur selber so eine Art Stundenplan oder auch Contentplan dann hat oder vorbereitet, dass man weiß, okay, zu der und der Zeit bin ich available oder an dem und dem Tag mache ich eine Art Mediendienst, wo ich Nachrichten beantworte und es ist auch okay, wenn ich die Nachricht auch erst in 2 Tagen beantworte, wenn die jetzt nicht super, super dringend ist oder sowas. Und sonst leidet da auch dein Content natürlich auch und natürlich in erster Linie auch du und dann hast du am Ende gar keine Energie mehr und dann nervt dich dann am Ende noch Gedankensalat und dann das wäre natürlich super schade. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann, inshallah, vielleicht machst du noch mit deinem Podcast und deinem Instagram-Aktivismus ja sogar dein Hobby zum Beruf. Ich weiß nicht, ob du das vorhast oder ob du sagst, okay, das ist wirklich nur inshallah. So eine Freizeit.
Wäre so nice.
Also wäre das schon so eine Agenda.
Kann man das so gut vorstellen, so eine... ja, journalistische Richtung zu gehen mit meinem Studium zusammen und dann so gesundheitliche Themen anzusprechen. Ich habe auch viel so im Studium natürlich gelernt, aber auch insbesondere, wie die POC-Community zum Beispiel ausgeschlossen wird aus der gesundheitlichen Versorgung, wie es keine Zugänge gibt aufgrund von sprachlichen Barrieren und so, und dass da noch viel, viel, viel getan werden muss und ja, so Volkskrankheiten, wie sich das unterscheidet, warum Türken so oft, weiß ich nicht, Diabetes, sage ich jetzt mal einfach so, haben, dass man da guckt, wie kann man Prävention, wie kann man das fördern und sozusagen auch Community-Arbeit betreibe mit dem Podcast irgendwie zusammen. Das fände ich so, so cool. Gleichzeitig ja auch in die mentale Gesundheitsschiene so zu gehen, ist ja meine Leidenschaft so. Ich brenne für Therapie, haben wir ja auch eben schon gesagt. Und das so zugänglicher zu machen irgendwie, Zugänge zu schaffen für Menschen, die sich vielleicht nicht so trauen, warum auch immer. Das fände ich schon richtig, richtig cool. Das ist ein Traum, aber mal gucken.
Ja, Herrenschale, das wäre natürlich super schön, gucken. Aber erstmal musst du dein Studium natürlich abschließen und dann hast du dann auch deine Mehrkapazitäten. Oh, ja. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, Erba. Aber bevor ich dich in den Podcast Dankeschön. Entlasse, vielleicht noch mal als für diejenigen, die vielleicht jetzt auch Bock haben, nachdem sie so ein bisschen Einblicke auch in die Arbeit von Erba bekommen, Gedankensalat, aber vielleicht irgendwie, ich hatte ja auch 3 Tipps, die ich geben musste, jetzt glaube ich dir mal deine Frage, 3 Tipps, die du dann die ZuhörerInnen mitgeben kannst, wenn sie Bock haben, aktivistisch über Social Media zu sein, was wäre dein Tipp, wie fängt man an oder was kannst du den Zuhörern mitgeben?
Nice. Okay. Mein erster Tipp wäre so, formulier dein Ziel, so deine Motivation, weil das wird dir im Laufe der Zeit helfen, dran zu bleiben. Das ist das, was mir geholfen hat, zu wissen, ich inspiriere Frauen damit, das kommt in der Community, es bewirkt Positives. Einmal hatten wir so eine Story, wo eine weiße Zuhörerin uns geschrieben hat, dass sie mit ihren Eltern am Tisch saß und waren einfach AfD-Wähler. Und sie hatte irgendwie irgendeine Bikini-Folge gehört und hatte uns schon länger verfolgt. Und dann hat sie mit ihren Eltern darüber geredet. Es war eine lange Diskussion, meinte sie, aber die wählen die AfD nicht mehr. Oh. Ich meine, solche Sachen mögen wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber es sind riesige Meilensteine für mich.
Absolut geil.
Also so vor Augen zu führen, warum mache ich das? Was ist mein Ziel, meine Motivation? Das erste ist, zweite ist, überleg dir, was deine Stärken sind. Also was für ein Format möchtest du machen? Podcast ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten. Andere schreiben Texte, andere machen YouTube-Videos, wiederum andere Poetry Slam. Dann machen manche Musik, andere malen. Das ist ja alles Aktivismus. Man kann ja so viel Gesellschaftskritik oder so damit üben, egal was es ist. Also überleg dir, wie möchtest du da rangehen? Wie viel Zeit, Geld und so möchtest du investieren, so dass du genau das so vor Augen hast, damit es nicht überhand zum Beispiel nimmt, so wie wir es eben drüber gesprochen haben. Das dritte ist, connecte dich mit Gleichgesinnten. Das ist so wichtig, finde ich, zu netzwerken, zu schauen, wo sind hier Verbündete, die so für die gleichen Prinzipien stehen. Kann man zusammen was starten? Das hilft auch immer. Sich austauschen über die Struggles. Das gibt mir immer ganz viel Kraft und Hoffnung. Na, das sind so meine 3 Tipps.
Ah, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gute Tipps. Ich hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Person dadurch motiviert ist, die vielleicht schon länger mit dem Gedanken spielt, auch aktivistisch zu sein. Und wenn ihr noch mehr Inspo braucht, vielleicht auch was so Themen angeht oder einfach generell Bock habt jetzt auf Gedankensalat, dann hört auf jeden Fall in Erbas Podcast rein. Followt ihr aber auf jeden Fall auch auf Instagram und zeigt ein bisschen Liebe und Support. Die Erba, erstmal vielen, vielen Dank, dass wir es endlich so nach gefühlt 2 Jahren, auf jeden Fall seitdem es Hamam Talk eigentlich gibt, sind wir ja schon im Kontakt, geklappt hat.
Ja.
Danke dir für deine Zeit.
Danke für die Einladung, Linda.
Sehr gerne, es hat super viel Spaß gemacht.
Toll, mit dir 3 Wochen zu sprechen.
Ja, wir haben jetzt heute echt so Doppel-Power-Podcast aufgenommen. Bin jetzt auf jeden Fall gut platt, aber es hat Spaß gemacht.
Ich auch, erstmal hinlegen.
Auf jeden Fall, erstmal muss ich
immer... Ja, ich auch sehr viel Spaß.
Danke, es freut mich zu hören. Und ja, wenn euch auch diese Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Like da oder eine Rezension. Oder falls ihr Feedback oder Fragen habt, checkt uns jederzeit eine DM. Und wer auch weiterhin volle Hamami Power auf die Ohren möchte und uns gerne auch finanziell unterstützen möchte, für den oder die haben wir auch einen PayPal-Account eingerichtet. Den Link dazu verlinke ich euch wie immer in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns in 3 Wochen wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Salam!
Salam!